Der Apostel Petrus richtet also vor seinem Tod durch diesen seinen letzten Brief ein Mahnmal auf. Oder wir könnten auch sagen, ein großes Warnschild. Er warnt die Christen eindringlich, fallt nicht rein auf diese falsche Lehre. Denn ein falsches Christentum verbreitete sich. Fake-Christen drangen in die Gemeinde ein. Menschen, die sich Christen nennen, aber in Wirklichkeit doch nur in ihrer Fleischeslust leben. Und sie versprechen Freiheit durch das, was sie lehren, aber in Wirklichkeit sind sie Sklaven der Sünde. Und der Apostel Petrus bezeugt, Gott wird sie ganz sicher richten, die so ein unreines Leben führen. Am letzten Sonntag hörten wir, dass Petrus drei Beispiele gab. Gottes Gericht über die sündigen Engel, Gottes Gericht über die alte gottlose Welt und Gottes Gericht über Sodom und Gomorra. Irrt euch nicht. Gott wird euch richten, die ihr in Sünde lebt und ihr keine Buße tut und die ihr keine Heiligung sucht. Gott wird euch sicher richten. Wahres Christentum sieht anders aus. Erinnerst du dich noch an den Anfang dieses Briefes? Lass uns das nochmal lesen, was der Apostel hier aufzählt in Kapitel 1, wie das Leben eines Christen durch die Gnade Gottes aussehen sollte. Ab Vers 3 in Kapitel 1. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar und in der Tugend aber die Erkenntnis und in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit und in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Also. Durch Gottes Gnade, durch seine Kraft können wir Christen tatsächlich ein tugendhaftes Leben führen, die weltliche Begierde überwinden und fleißig in göttlicher Erkenntnis im Glauben ein enthaltsames, ein selbstbeherrschtes Leben führen mit Ausharren in Gottseligkeit und Liebe. So sieht wahres Christentum aus. Ein geheiligtes Leben durch Gottes Kraft. Christus kam nämlich, um uns aus diesem Verderben der gottlosen Welt herauszureißen, um uns Kraft zu verleihen, die Begierde dieser Welt zu überwinden. Und so wie Petrus in seinem ersten Kapitel hier eine Liste gibt von den Dingen, die Gott in seiner Kraft in uns hervorbringt, so gibt er uns hier in Kapitel 2 eine Liste, eine Beschreibung von all den bösen Dingen, die Gottlosen, die falschen Christen hervorbringen. Sie haben keinen Anteil an dieser göttlichen Natur, sie sind nicht geheiligt. Sie sind das Gegenteil von dieser Liste in Kapitel 1. Sie lassen nicht ab von der Sünde. Nun, was macht sie denn konkret aus? Woran erkennt man diese falschen Lehrer und diese falschen Christen? Nun, grob zusammengefasst können wir zwei Dinge sagen. Sie sind erstens respektlos. Und sie sind zweitens zügellos. Respektlos und zügellos. Lasst uns das genauer betrachten. Also erstens respektlos. Vers 10, zweiter Teil. Sie sind Verwegene. Man könnte auch übersetzen, sie sind Vermessene. Mit anderen Worten, sie sind überheblich, sie sind übermütig, sie überschätzen sich selbst und ihre eigene Stellung, sie sind anmaßend, sie treten frech und unverschämt auf, ihnen fehlt der Respekt. Der im Umgang mit der Gemeinde, mit den Aposteln, mit aller Autorität, ja mit dem Herrn selbst, sie sind unverfroren dreist und fordern ständig andere heraus mit ihrem Auftreten und provozieren durch ihre Worte und Taten. Sie sind gedankenlos und leichtfertig. Sie kennen Respekt und heilige Scheu nicht. Sie sind einfach unbedacht, gedankenlos und leichtfertig und so gehen sie mit allen um. Sie sind unerhört verwegen, vermessen und unverschämt. Sie haben keine Ehrfurcht, keinen Respekt vor Autoritäten. Nein, sie sind, das nächste Wort, eigenmächtig. Man könnte auch übersetzen mit eigenwillig oder selbstgefällig. Also sie sind arrogant, sie geben nichts darauf, was die Apostel sagen und andere Lehrer. Sie wissen selbst alles besser. Sie sind selbstzufrieden und ihr Wille steht über jeder Kritik erhaben. Ihre Sichtweise, ihr Lebensstil, das ist das Richtige und sie lassen sich da nicht reinreden. Und sie sind fest entschlossen, ihren eigenen Willen durchzusetzen, egal wie die Konsequenzen sind. Sie brauchen dazu auch keine Erlaubnis, keine Ermächtigung, denn sie sind eigenmächtig. Das heißt, sie tun einfach, was ihnen gefällt. Sie machen sich ihre Regeln. Ihr eigener Wille ist ihr eigener Maßstab. Und so lehnen sie sich auf gegen alles, was ihrem eigenen Willen nicht entspricht und lassen sich nicht korrigieren. Der Bibelkommentator Matthew Henry drückt es so aus, er kommentiert unsere Stelle so. Er sagt, sie verachten diejenigen, die Gott in Autorität über sie gesetzt und verlangt hat, sie zu ehren. Diese verachten daher die Ordnung Gottes. Und wir brauchen uns darüber nicht zu wundern, denn sie sind keck, verwegen, eigensinnig und widerspenstig und sie werden nicht nur Verachtung in ihrem Herzen hegen, sondern mit ihrer Zunge verleugnerische und vorwurfsvolle Worte über diejenigen aussprechen, die über sie gesetzt sind. Zitat Ende. Also sie sind respektlos. Ja, Petrus sagt uns, wie weit ihr freches und eigenmächtiges Verhalten sogar geht. Er schreibt weiter, sie schrecken nicht davor zurück, wörtlich, sie zittern nicht davor. Sie fürchten sich nicht davor, sie ängstigen sich nicht davor, so weit zu gehen, so eigenmächtig sich zu verhalten, was zu tun. Sie schrecken nicht davor zurück, Herrlichkeiten zu lästern. Sie haben keine Ehrerbietung, keine Ehrfurcht. Sie schrecken nicht davor zurück, Herrlichkeiten zu lästern. Das heißt, sie haben keine gesunde Scheu mehr. Sie fürchten sich nicht zu lästern. Sie reden geringschätzig und abwertend und abfällig über wen? Über Herrlichkeiten. Gemeint sind Ehrwürdige, die von Gott eingesetzten Autoritäten und Mächte in höherer Stellung. Die Menschen haben jeden Respekt verloren. Sie sprechen leichtfertig in herabwürdigender Weise. Sie reden böse, lästerliche Worte. Und welche Herrlichkeiten sind hier konkret, explizit gemeint? Es geht weiter in Vers 11, wo Engel, die an Stärke und Macht größer sind, nicht ein lästerndes Urteil gegen sie beim Herrn vorbringen. Erinnert ihr euch noch, der Apostel Paulus musste im Kolosserbrief kämpfen gegen eine unangemessene Verehrung, ja Anbetung von Engeln? Man kann aber auch in ein anderes Extrem fallen und sündigen, indem man gar keinen Respekt mehr vor gewissen Engeln hat. Wir wissen nicht genau, wie ihr Lästern aussah, aber sie sprachen anscheinend in völlig unangemessene Weise über Engel. Petrus sagt uns, das Engel ist nicht einmal wagen, so etwas zu tun. Engel sind größer, stärker und mächtiger, aber sie würden es nicht wagen zu lästern und ein lästerndes Urteil gegen diese Bösen vorzubringen gegen den Herrn, vor dem Herrn. Diese Herrlichkeiten, diese Engelmächte hätten ja tausend Gründe, warum sie Beschwerden und Anklagen vorbringen könnten. Sie hätten tausend Gründe zu lästern über diese Menschen, aber sie tun es nicht. Aber diese Irrlehrer, sie erdreisten sich, in ihrem Stolz Herrlichkeiten zu lästern und sie handeln vermessen. Petrus kann hier auch meinen, dass die Engel, die größer an Macht und Herrlichkeit sind, es nicht wagen, über andere Engel zu lästern. Denn im Paralleltext in Judas, im Judasbrief, da wird vor denselben Irrlehrern gewarnt und da schreibt er in seinem Brief ab Vers 9, die Herrschaft aber verachten sie, Herrlichkeiten aber lästern sie, Michael aber. Der Erzengel wagte nicht, als er mit dem Teufel stritt und Wortwechsel um den Leib Mose hatte, ein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach, der Herr schelte dich. Diese aber lästern alles, was sie nicht kennen. Also der Satan ist ein Feind Gottes, ein gefallener Engel. Deshalb dennoch wagte es dieser einer der ranghöchsten Erzengel Michael. Er lästerte nicht in seiner Antwort, sondern überließ Gott das Urteil. Diese Menschen aber, sie wissen nicht, was sie da tun. Sie lästern mächtige Wesen. Sie lästern alles, was sie nicht kennen. Denn sie kennen nicht die wahre geistliche Welt. Sie haben keine wahre Ehrfurcht. Sie haben jeglichen Sinn davor verloren. so dass sie einfach großspurig auftreten und Herrlichkeiten trotzen und sie lästern und Autoritäten und Mächte und Gewalten respektlos ohne Ehrfurcht behandeln. Sie lästern. Warum sind diese Menschen so frech, so überheblich vermessen? Ich meine, das ist doch nicht mehr vernünftig. Ja, in der Tat, sie haben ihren Verstand verloren. Und deshalb schreibt Petrus weiter, Vers 12, diese aber, wie unvernünftige Tiere, von Natur aus zum Eingefangen werden und Verderben geboren. Also diese Menschen haben tatsächlich ihren Verstand verloren. Sie haben keinen geistlichen Sinn zu verstehen, mit wem sie es da zu tun haben. Sie hätten lieber schweigen sollen, aber stattdessen lästern sie. Sie sind wie unvernünftige Tiere. Tiere, die nicht handeln nach der Vernunft, sondern nach ihren Trieben, gesteuert von ihren Instinkten. Sie sind wie triebgesteuerte, unvernünftige Tiere, die von Natur aus so unwissend sind, dass man sie fängt und verzehrt. Dazu hat Gott sie gemacht, von den Menschen gefangen und verzehrt zu werden. Von Natur aus dazu geboren. So sind auch diese Menschen. Sie sind wie Tiere, unvernünftig und ohne Einsicht, dazu da, in den ewigen Abgrund zu gehen. Ja, das ist das, was Gottes Wort sagt in Sprüche 16, Vers 4. Alles hat der Herr zu seinem Zweck gemacht. Alles. So auch den Gottlosen für den Tag des Unglücks. Oder wie der Apostel Paulus in Römer 9 sagt, sie sind Gefäße des Zorns, geschaffen, damit Gott seinen gerechten Zorn und seine Macht an ihnen erweise. Vers 12, lästern über das, was sie nicht kennen und werden auch in ihrem Verderben umkommen. Sie haben sich selbst dieses Verderben geschafft. Wobei sie um den Lohn der Ungerechtigkeit gebracht werden. Diese Irrlehrer und alle falschen Christen, die ihnen folgen, sie sind respektlos, ohne Ehrfurcht und Ehrerbietung. Sie reden freche, aufbegehrende, überhebliche, eigenmächtige Worte. Sie lästern alles, was sie nicht kennen und verstehen. Sie begreifen nicht, was sie da tun. Hoheiten, Ehrwürdige, Höhergestellte, ja sogar Engel. Sie sprechen leichtfertig und abfällig. Sie haben den Verstand verloren. Und darum werden sie wie unvernünftige Tiere gefangen. Gott wird sie richten. Sie werden umkommen in ihre eigenen Verderben, indem sie so den Lohn der Ungerechtigkeit empfangen. Ihre Bosheit wird ihnen heimgezahlt. Auf sie wartet das Gericht. Und ihr Lieben, das ist das erste Merkmal hier. Einen falschen Christen und Irrlehrer, ja, macht genau das aus. Eine fehlende Ehrfurcht und Ehrerbietung vor dem Heiligen, vor den Herrlichkeiten, vor den Autoritäten. Herrlichkeit im hebräischen Denken meint eigentlich Kabot, etwas Gewichtiges, etwas Bedeutsames. Für sie ist alles leichtfertig. Sie können mit allem überheblich und übermütig und vermessen auftreten. Sie sind frech. Sie zittern nicht. Sie kennen kein Zittern. Sie haben keine Ehrfurcht. Nun, wie ist das bei dir und bei mir? Sind wir vielleicht auch verwegen? Ohne Ehrfurcht. Und eigenmächtig? Wo lästern wir vielleicht? Wo wir eigentlich hätten zurückschrecken müssen davor? Wo reden wir abfällig über andere? Es fängt vielleicht an mit Menschen und es steigert sich bis hin zu den Engeln, ja bis hin zu dem Herrn selbst, wo wir keinen Respekt mehr haben. Eigenmächtig, einfach zu tun, was recht ist in den eigenen Augen. Es hieß doch in Vers 10, sie verachten Herrschaft. Das ist das genau, worum es geht. Sie verachten Herrschaft. Und der Apostel warnt eindringlich vor diesen Menschen, die so leichtfertig und abfällig daherstolzieren und meinen, sie seien die Allergrößten. Auf sie wartet das Gericht Gottes. Alle, die da nicht zittern vor der Heiligkeit Gottes und vor den Autoritäten, die er eingesetzt hat, Gott wird sie richten, denn sie sind Respektlose. Aber lasst uns auch unser zweites Merkmal hier anschauen, die zweite Eigenschaft von ihnen. Sie sind zweitens neben respektlos zügellos. Was Zügel sind, weißt du, diese Lederriemen zum Lenken und Führen, zum Beispiel von einem Pferd. Und ist das Pferd zügellos, tut es, was es will, gerät es außer Kontrolle. Und so sind diese falschen Christen, diese Irrlehrer, sie sind wie unvernünftige Tiere, zügellos, hemmungslos. Sie denken tierisch und wollen ohne Selbstbeherrschung einfach ihre Triebe ausleben, Vers 13. Sie halten sogar die Schwelgerei bei Tage für ein Vergnügen. Sogar bei den gottlosen Heiden war klar, am Tag arbeitet man und am Abend, wenn es dunkel wird, da kann man dann Party machen und die Sau rauslassen, wie man so sagt. Und in der römischen Gesellschaft, da fanden Festgelage im Schutz der Dunkelheit statt. So sagt Paulus in 1. Thessalonicher Kapitel 5, die da betrunken sind, sind bei Nacht betrunken. Ja, so ist es. Aber die Leute hier scheren sich nicht um Anstand. Am helllichten Tag zu schlemmen und zu saufen, das ist ihre Vorstellung von Vergnügen. Das heißt, diese Menschen können nicht warten, bis es dunkel wird. Sie sind hemmungslos. Diese Menschen, denen geht es einfach um den Genuss und zwar gleich. Sie wollen es jetzt haben, sie wollen nicht warten bis zum Abend. Da ist keine Selbstbeherrschung. Es geht ihnen lediglich ums Vergnügen, um Genuss, um die Befriedigung fleischlicher Begierden, um Unterhaltung, um Spaß. Sie können sich nicht zurückhalten, sie können sich nicht zügeln, sie können sich nicht beherrschen. In 2. Petrus 1 haben wir gelesen, dass wahre Christen eben enthaltsam leben, das heißt Selbstbeherrschung haben durch die Gnade Gottes, das kennen sie nicht. Sie kennen keine Zurückhaltung. Hier und dort mögen sie Selbstbeherrschung vortäuschen, aber in Wirklichkeit schwelgen sie in ihren Begierden schon am Tag. Sie sind, Vers 13, Schmutz und Schandfleck. Hier heißt es nicht, sie haben Schmutz und Schandflecke, als seien sie ein bisschen besudelt, als seien sie hier und dort ein bisschen unrein. Nein, Petrus schreibt, sie selbst sind Schmutz und Schandflecke. Sie selbst sind es. Für die Gemeinde. Dass sie in der Gemeinde sind, ist wie ein Schmutzfleck auf einem weißen Gewand. Wie ein bösartiges Geschwür an einem sonst gesunden Leib. Wahre Christen sollen so sein. In Kapitel 3 heißt es, Vers 14, befleißigt euch unbefleckt und tadellos vor ihm, vor dem Herrn, in Frieden befunden zu werden. Trachtet danach, eifert danach, unbefleckt zu sein. Sie sind das Gegenteil von diesen Christen. Sie sind selbst Schmutz und Schandflecke. Aber wie kann das sein? Also wie können unter uns falsche Christen sein, Vers 13, die in ihren Betrügereien schwelgen und es sich zusammen mit euch gut gehen lassen? Also sie sind Scharlatane, Betrüger. Sie geben vor, Brüder und Schwestern zu sein. Sie schwelgen in ihren Betrügereien. Und dabei kommen sie sich ganz groß vor. Sie betrügen sich selbst, sie sind wie unvernünftige Tiere, geleitet von ihren Trieben, sie leben für ihre eigenen Lüste und sie dienen niemanden anderen als sich selbst und sie merken es nicht einmal, denn sie sind selbst verblendet und verführt. Und sie lassen es sich mit euch zusammen gut gehen. Wie kann das sein? Judas schreibt in dem Parallelvers, Vers 4 in seinem Brief, denn gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen. Die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und den alleinigen Gebieter und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen. Obwohl sie in Wahrheit ohne Ehrfurcht kommen und zügellos einfach ihrer Sünde dienen, wagen sie es, denn Zittern kennen sie nicht. Sie wagen es einfach, in die Mitte der heiligen Gemeinde zu treten, ohne Scheu und ohne Angst. Sie sind schamlos. Und das Paradoxe ist, in der Gemeinde geht es ihnen auch noch gut. Das heißt, sie merken überhaupt nicht, dass sie nicht zu dieser Heiligkeit der Gemeinde passen. Es geht ihnen einfach ums Vergnügen. Sie lassen es sich gut gehen in der Gemeinde. Und die Gemeinde dient ihnen lediglich zu ihrem Vergnügen. Und der Höhepunkt dabei ist dann das gemeinsame Feiern, das Speisen in der Gemeinde. Gemeint ist wohl, dass die Gemeinde zusammenkommt, um zu essen und dann auch das Herrenmahl zu feiern. Und sie sehen das als Gelegenheit zu schlemmen. Sie lassen es sich gut gehen in der Geselligkeit. Dafür schlägt ihr Herz. Sie schlagen sich die Bäuche voll. Dieses Problem gab es auch in Korinth. Judas drückt es so aus, Vers 12. Diese sind Flecken bei euren Liebesmahlen, indem sie es sich ohne Furcht mit euch gut gehen lassen und sich selbst weiden. Es geht ihnen nur um sich selbst. Es geht ihnen darum, dass sie selbst zufrieden sind. Und sie sind zufrieden mit sich selbst. Und so ohne Scheu, ohne zu verstehen, wie heilig die Gemeinde ist und wie heilig das Herrenmahl ist, machen sie alles mit und freuen sich darüber. Und erkennen nicht, dass sie selbst Gottlose sind, deren Gericht schon lange beschlossen ist. Anstatt im Herrenmahl dann Augen voller Liebe für die Geschwister zu haben und für den Herrn und für die ganze Gemeinde, womit sind ihre Augen gefüllt? Vers 14, sie haben Augen voller Begier nach einer Ehebrecherin und lassen von der Sünde nicht ab, indem sie ungefestigte Seelen anlocken. Sie haben einen habsuchtgeübtes Herz, Kinder des Fluches. Also ihre Augen sind voller Begierde nach einer Frau, um die Ehe mit ihr zu brechen. Sie sind voller unzüchtiger Gedanken und Blicke und sie sind unersättlich, denn es heißt, sie können von ihrer Sünde nicht ablassen. Sie lassen nicht ab. Sie tun trotz der Ermahnung und Warnung, die sie erhalten haben, auch in der heiligen Gemeinde, keine Buße. Sie trachten nicht danach, sich tadellos und ohne Flecken zu bewahren, denn sie sind zügellos und keiner kann sie bremsen. Sie sind ruhelos, sie müssen sündigen, sie bekommen niemals genug. Da ist keine wahre Schulderkenntnis, keine Buße und keine Furcht vor dem kommenden Gericht Gottes. Und so kommen sie auch, so wagen sie es auch, in die Gemeinde der Heiligen zu treten mit bösen Augen der Begierde. Sie können keine Frau anschauen, ohne unreine Gedanken zu haben. Sie haben Augen voller Begierde, wörtlich Augen voller Ehebrecherin. Sie lassen nicht ab von ihren Sünden. Da ist keine Bußfertigkeit, sondern bloße Zügellosigkeit. Sie verstecken das, oh ja, sehr gut. Aber der Herr weiß, was wirklich in ihren Augen, in ihren Blicken ist. Was wollen sie tun? Indem sie ungefestigte Seelen anlocken. Also, sie sind selbst nicht nur Verführte, sie sind auch Verführer wie der Satan. Sie sind Werkzeuge des Satans. Sie wollen Menschen, die noch nicht fest im Glauben stehen, ungefestigte Seelen anlocken in ihre Fänge. Frauen, die die Unzucht mit ihnen treiben, Menschen, die sie in ihrer falschen Lehre einhüllen können, einlullen können, sodass sie anfangen, auch so schamlos in Sünde zu leben wie sie. Sie versprechen Freiheit, aber sind doch selbst Sklaven der Sünde. Sie verführen zu einem ausschweifenden Leben. Sie locken und fangen wie mit einem Köder beim Angeln. Sie verführen die Ahnungslosen, die kein geistliches Urteils- und Unterscheidungsvermögen haben. Sie haben einen Habsucht geübtes Herz, Kinder des Fluches. Also sie sind von Habsucht getrieben. Es geht ihnen immer darum, zu bekommen und zu haben und ihr Fleisch zu befriedigen. Paulus schreibt über solche in Philipper Kapitel 3, Vers 18, denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und ihre Ehre in ihre Schande ist, die auf Irdisches sinnen. Das ist es, worum es ihnen geht. Irdische Dinge, ihr Gott ist ihr Bauch. Sie wollen Genuss und Spaß, das ist, worum es geht. Das ist alles, was sie kennen. Und darauf sind ihre Herzen trainiert. Sie haben ein in der Habsucht geübtes Herz. Man könnte auch übersetzen trainiertes Herz. Das meint eigentlich, wie so ein Athlet trainiert und geübt ist. So haben sie geübt ihr Leben lang. Sie kennen nichts anderes. Ihr Herz, ihr Wille, ihre Wünsche, ihr Fleiß, ihre Zeit, ihre Kräfte. Alles ist darauf fokussiert, einfach das zu empfangen, was ihr böses Herz begehrt. Paulus schreibt in 1. Timotheus 4, Vers 7 zu Timotheus, übe dich, dasselbe Wort, übe dich aber in der Gottseligkeit. Sie aber haben ein geübtes Herz im Götzendienst, nämlich Habsucht. Ihr Herz will nicht ablassen davon, einfach die Sünde zu genießen. Das ist, was sie wollen. Ja, kurz zusammengefasst sind diese Menschen, Ende von Vers 14, sie sind Kinder des Fluches. Nein, sie sind nicht Kinder des Segens. Sie sind nicht Gottes Kinder. Es hieß schon von den Israeliten, die der Herr durch die Wüste führte, die aber nicht glaubten und keine wahren Juden waren. Von ihnen heißt es in 5. Mose 32, Vers 5, es versündigte sich gegen ihn eine verkehrte und verdrehte Generation. Nicht seine Kinder sind sie, sondern ihr eigener Schandfleck. Ihr eigener Schandfleck. Ihr Ende wird der Fluch sein, der ewige Fluch, denn sie sind Kinder des Fluches. So sagt Jesus in Matthäus 25, also dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Fassen wir also zusammen. Es gibt Menschen, die zur Gemeinde gehören, die zur Gemeinde kommen, die aber in Wirklichkeit keine Kinder Gottes sind, sondern Kinder des Fluches. Woran erkennt man sie? Nun, das ist nicht so einfach, denn sie sind Betrüger und sie haben sich heimlich eingeschlichen. Und sie wissen selbst nicht, dass sie Betrogene sind, Verführte. Aber wenn man doch genau hinschaut, so sieht man, dass sie unvernünftig sind wie Tiere, die einfach leben nach ihren Trieben und keine Heiligkeit und Gottesfurcht in ihren Herzen tragen. Sie haben nicht die Demut und die Ehrfurcht wie wahre Christen. Sie haben nicht die Selbstbeherrschung wie wahre Christen. Nein, sie lästern und sie lieben die Lust. Sie sind respektlos und sie sind zügellos. Du erkennst sie daran, dass sie keine Scheu davor haben, Großmäuler zu sein, abfällig zu reden, als seien sie selbst größer und mächtiger als andere. Sie sind stolz und frech, einfach nur eigenwillig, stur, eigenmächtig und unbelehrbar. Sie können nicht aufhören zu sündigen. Und das liegt daran, dass es ihnen ständig nur ums Vergnügen geht. Es geht ihnen nur ums Essen und Trinken, um fleischliche Lüste, um Unzucht, ums Geld, um Gewinnen, um Haben und Genuss, um Freizeit und was auch immer. Sie sind einfach respektlos und disziplinlos, ohne Selbstbeherrschung in ihrem Leben. Sollte überhaupt so jemand hier sein, dann wird diese Person das von sich selbst abweisen und auch leichtfertig mit diesen Worten des Apostels Petrus umgehen. Denn sie erkennen nichts. Sie betrügen sich und schwelgen in ihren eigenen Betrügereien. Sie haben keine Erkenntnis von ihrer Schuld und tun keine Buße. Sie lästern über andere, was andere falsch machen. Aber sie erkennen doch nichts, in welcher Lage sie sich befinden. Die aber, die Gott fürchten von euch, die selbstbeherrscht leben wollen, sie werden sich prüfen und werden weinen über die eigene Schuld. Und wollen sich heiligen, wie es heißt am Ende der Bibel in der Offenbarung in Kapitel 22, Vers 11. Wer Unrecht tut, tue noch Unrecht, und der Unreine verunreinige sich noch. Aber der Gerechte übe noch Gerechtigkeit, und der Heilige heilige sich noch. Darum lasst uns fragen, jeder für sich selbst, wo haben wir unbedacht und abfällig geredet? Wo haben wir nicht gezittert und keine Scheu gehabt? Wo waren wir frech und verwegen und eigenmächtig und haben unüberlegt gelästert, unangemessene Kommentare abgegeben, vielleicht sogar über heilige Dinge? Wo haben wir uns dazu verleiten lassen, uns einfach den weltlichen Vergnügen hinzugeben? Wo waren wir vielleicht zügellos? haben mit Lust auf etwas geschaut, was uns nicht zusteht? Wo haben wir den Herrn, seine Gemeinde, nicht so behandelt, wie wir es hätten tun sollen, mit Ehrfurcht und Respekt? Nun, wenn wir überführt werden von unserer eigenen Schuld, dann lasst uns nicht darin verharren. So wie es heißt über diese Irrlehrer, sie hören nicht auf zu sündigen, sie lassen nicht ab, sondern lasst uns ablassen und lasst uns kommen zu dem Herrn, ihm unsere Schuld bekennen und ihn herzlich um Vergebung bitten. Denn auch wir wären in uns selbst einfach nur das, unsere eigenen Schmutz- und Schandflecke, Kinder des Fluchs von unserer eigenen Natur aus, wenn er nicht in seiner Gnade erschienen wäre und uns gereinigt und befreit hätte von dem Fluch, indem er selbst allen Sünden und Schandenschmutz, ja allen Fluch auf sich genommen hätte. Darum lasst uns an den Herrn Jesus denken, was er vollbracht hat für uns, damit wir nicht ins ewige Verderben gehen, sondern das ewige Leben haben. Lasst uns ihn ernstlich bitten, uns zu vergeben, und lasst uns flehen, dass er uns stärkt, zu seiner Ehre zu leben, wie wahre Christen. Möge er uns die Gnade dazu schenken, denn aus unserer eigenen Kraft vermögen wir es nicht. Und darum kommen wir wieder zum Tisch des Herrn, um ihn zu empfangen und seine Gnade und seinen Beistand. Und gepriesen sei unser wunderbarer Retter und Erlöser, dass er sich uns selbst schenkt und seine Gnade gibt, ein Leben zu führen zu seiner Ehre allein. Amen.